transpazifische Literatur heißt für mich, das ist Literatur, wo die AutorInnen sich mit der Bewegung, mit dem Queren des Ozeans befassen und daraus ein literarisches Werk produzieren.
Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam.
Heute, wie wir uns durch Literatur in der Welt verorten, mit Puoan Wufu.
Die Literaturwissenschaftlerin Puoan Wufu hat kürzlich ihre Doktorarbeit zu transpazifischer Literatur aus transatlantischer Perspektive an der Uni Potsdam beendet.
Zu ihrem Dissertationsthema kam sie auch durch ihre eigene Biografie.
Ich bin in Chile geboren und aufgewachsen und deshalb habe ich zwei Familiennamen. Beide meine Eltern sind aus Taiwan ausgewandert und zuerst waren sie in Paraguay. Dann sind sie nach Chile gegangen, da bin ich und mein Bruder auch geboren.
Taiwan ist eine südpazifische Insel, auf der sich 1949 nach der Niederlage gegen einen kommunistischen Aufstand die Republik China niedergelassen hat.
Diese Regierung gibt es dort, also auf Taiwan, erst seit dem Zweiten Weltkrieg. Es sind nicht viele Länder, die heute immer noch diese Regierung anerkennen. Und ich würde sagen, fast das letzte Land, das wirklich die Republik China anerkennt, ist Paraguay. Die waren schon seit Anfang da sozusagen. Und dort gibt es schon ganz viele Menschen, die aus Taiwan eingewandert sind, eben weil sie dann den Pass anerkannt bekommen haben, ne? Und Paraguay ist dann auch sowas wie ein Zwischenstopp für viele, die wie meine Eltern woanders hingegangen sind danach.
Für Puoan Wufus Familie waren Paraguay und Chile der Zwischenstopp auf dem Weg nach Nordamerika.
Als sie 14 war, zog ihre Mutter mit ihr und ihrem Bruder in die USA. 2010 ging es für die junge Wissenschaftlerin weiter nach Europa.
In Chile gibt es ganz viele Deutsche. Das ist ein Grund dafür. Und zwar seit sehr langem, seit 2 Jahrhunderten quasi. Und dementsprechend gibt es in Santiago, wo ich herkomme, viele deutsche Schulen. Dort habe ich Deutsch gelernt schon als Kind. Mein Vater hat Germanistik studiert. Und das war einfach eine gute Schule, die meine Eltern gefunden haben. Und dann habe ich in den USA auch als Nebenfach deutsche Literatur studiert. Im Bachelor habe ich ein Auslandssemester gemacht in Berlin. Und der Grund dafür war einfach, ich hatte mein ganzes Leben schon versucht, diese Sprache zu lernen. Und da dachte ich mir, es ist doch sinnvoll, hierher zu kommen und irgendwie das anzuwenden, dieses Wissen.
Die Migrationsbewegung ihrer Familie spiegelt sich in Puoan Wufus wissenschaftlicher Arbeit wider.
Transpazifische Literatur heißt für mich, das ist thematisch über die Bewegung sowie auch eine Reflexion darüber, wie ist es, immer in Bewegung zu denken und zu sein. Und deshalb transpazifisch und nicht Asien und Amerika oder so, Lateinamerika, Südasien, Ostasien. Das ist für mich nicht die Herangehensweise, die ich mir vornehme in der Arbeit.
In ihrer Doktorarbeit bei Professor Dr. Ottmar Ette hat die Romanistin 4 verschiedene Texte von AutorInnen untersucht, die sich mit den transpazifischen Bewegungen in ihren Familiengeschichten auseinandersetzen.
Einer der Texte ist der 2017 erschienene Roman Mudas Las Garzas der mexikanischen Autorin Selva Cheu.
Selva Cheu hat einen Roman geschrieben über verschiedene Menschen in Mexiko in den 40er und 50er Jahren, die entweder selbst aus Japan eingewandert sind nach Mexiko oder deren Eltern. Und was in der Zeit passiert ist, ist, dass der mexikanische Staat ein Abkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika unterschrieben hat, sodass die Menschen japanischer Herkunft, aber auch die Nachfolger sowie Lebensgefährten verhaftet wurden oder in vielen Fällen wurden sie auch nach Kalifornien in diesem Konzentrationslager verschickt worden.
Ein Thema, auf das die Autorin zufällig gestoßen ist.
Sie kommt aus Ciudad Juárez. Sie hat damals ein Forschungsprojekt gemacht über die Chinesen in Ciudad Juárez und dann hat sie nach und nach angefangen, in dem Familienkreis von ihr zu fragen, was ist denn eigentlich in dieser Zeit passiert? Warum sind so viele Menschen verschwunden und ich weiß nichts davon. Warum reden wir nicht darüber?
Also hat Zelfa Cheu ältere Menschen interviewt und einiges herausgefunden.
Der mexikanische Staat trat 1942 in den Zweiten Weltkrieg ein. Dessen Regierungsabkommen mit den USA, das sogenannte Relocation Program, führte zur Verfolgung tausender in Mexiko niedergelassener Menschen japanischer Herkunft sowie ihrer Familienmitglieder.
Ich bin der Meinung, dass die Generation, die es erlebt hat, nicht darüber sprechen kann, aber die Generation danach, die aber auch diese Traumata vererbt hat, nur dieses Wissen nicht hat, was genau passiert ist. Und deshalb entsteht dieser Drang vielleicht, Antworten zu finden. Und in dieser Spannung ergibt sich dann so ein Buch wie Muda las Garzas von Zelfa Cheu, wo sie verarbeitet, was sie dann gefunden hat nach diesen Gesprächen mit den Zeitzeugen und Betroffenen.
Neben dem Roman von Zelfa Cheu werden in der Dissertation Texte von Lei Kin Shin, Anna Kazumi Stahl und Julia Wong Kom untersucht.
Themen wie transgenerationale Traumata sind in allen Texten von Bedeutung. Zudem tritt das Motiv der Bewegung immer wieder in den Vordergrund.
Dies ist aber nicht nur auf inhaltlicher Ebene wichtig, sondern wird selbst zum Analyseinstrument.
Das ist hauptsächlich, warum ich nach Potsdam gegangen bin, weil Ottmar Ette ein Konzept oder eine Theorie der Bewegung herausgearbeitet hat, wo er dann sagt, und das ist mit der Vektorisierung gemeint, dass wir nicht statische Orte oder statische Forschungsfelder oder statische Regionen unbedingt als Themen oder als Thematik nehmen müssen, sondern auch die Beziehungen dazwischen oder eben die Bewegungen dazwischen. Und die Gruppe, die sich in Potsdam herausgebildet hat, heißt Trans Area Studies.
Die Trans-Area Studies beziehen sich auf die Area Studies, die während des Ersten Weltkriegs in den Vereinigten Staaten von Amerika entwickelt wurden.
Dabei wurden Forschungs- und Bildungsstrukturen eingerichtet, die unterschiedliche Weltregionen untersucht haben.
Ziel der Area Studies war unter anderem die Aufrechterhaltung der geopolitischen Macht der USA.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde diese Struktur mit der Etablierung der Regionalwissenschaften in die Bundesrepublik Deutschland übertragen.
Und was die Trans-Area Studies-Gruppe erzielt, ist, dass die Bewegungen zwischen diesen ganz statischen Einheiten auch zum Forschungsobjekt gemacht werden können.
Die Methode der Vektorisierung zeigt Möglichkeiten auf, wie wir die Welt und uns selbst nicht nur aus einer Position, sondern durch mehrere Bezugspunkte verstehen können.
Oft tritt nämlich in den Hintergrund, dass vermeintlich feste Gewissheiten, Begriffe und Konzepte von Bewegungsbahnen durchzogen sind.
Sprich, globalisiert sind.
Ein gutes Beispiel dafür war die Kartoffel. Wo kommt die Kartoffel her? Die kommt aus Südamerika. Und wie ist es nach Deutschland gebracht worden? Über den Imperialismus bzw. über den spanischen Kolonialimperialismus. Und dieses Wort Kartoffel kommt aus dem Italienischen. Es ist eine Dissimilation von dem italienischen Wort für Trüffel. Aber die Kartoffel heißt ursprünglich in Quechua Papa. Das heißt, über die Kartoffel, über die Herkunft der Kartoffel und die Wörter für Kartoffel sehen wir, dieser Weg, den die Kartoffel begangen ist, um hier zu sein. Nur wir wissen das nicht oder wir denken nicht daran. Wir halten es für selbstverständlich, dass es hier Kartoffel gibt. Also ich meine, ich denke auch nicht immer an diese ganzen Bewegungsbahnen, wenn ich mal eine Portion Pommes bestelle oder so. Aber es ist da. Die Migration ist überall in unserem Leben zu finden, nur wir wissen es nicht. Und die Vektorisierung dient dazu oder kann uns helfen, diese Migrationen wiederzufinden.
Ein Analyseergebnis tritt in Poa Anwufus Doktorarbeit besonders hervor.
Transpazifische Literatur und die Methode der Vektorisierung bieten neue Erkenntnismöglichkeiten der globalen Zusammenhänge.
Ich nenne das, oder Ottmar Ette nennt das, Verstehensmodelle. Ne? Das sind die Modelle, die wir, Paradigma ist auch ein gutes Wort dafür. Das sind Paradigmen, die wir benutzen, um die Welt zu verstehen. Und mein Ziel als Wissenschaftlerin oder als Mensch überhaupt war, Verstehensmodelle wie Orientalismus und Imperialismus und Rasse zu dekonstruieren. Aber wichtig ist auch, dass man Vorschläge macht für, wenn nicht so, dann wie? Wie sollen wir uns verstehen? Was für Verstehensmodelle gibt es, die wir benutzen können, um die alten zu ersetzen?
Dabei lohnt es sich, einen genaueren Blick auf einige postkoloniale Konzepte oder besser gesagt Postcolonial Concepts zu werfen.
Was ich kritisch sehe, ist die Zentrierung der Weltmacht und die epistemologischen Folgen von dieser Zentrierung. Postcolonial Studies kommt aus den US-amerikanischen Universitäten hauptsächlich und People of Color, eine Selbstbezeichnung, die auch aus den USA stammt und hier einfach übertragen werden, ohne übersetzt zu werden. Und was das macht, ist die lokalen Geschichten und die Sprache, die, ich benutze sonst nie das Wort, aber bodenständig ist, zu entpolitisieren. Als wäre das etwas, was nicht ernst genommen wird und nicht legitim ist.
Vielmehr sollten keine neuen Gewissheiten geschaffen werden, sondern die Komplexität der Welt und die Vieldeutigkeit der globalen Zusammenhänge als positiv und produktiv wahrgenommen werden.
Die Frage, mit der ich mich auseinandersetze, ist, wie verstehen wir uns? Wie verstehen wir unseren Ort in der Welt? Und diese Welt ist eine Totalität, die a priori schon vorgegeben ist. Diese Totalität ist sehr ungenau. Also gerade wie todo el mundo ist es nicht wirklich die ganze Welt gemeint, aber doch die ganze Welt. Das Ganze, was es gibt in dieser Welt, also Menschen, Zeit, Raum, Gefühle, Pflanzen, Steine, Tische, alles, was es gibt in der Welt, das kann man nicht erfahren, das kann man auch nicht wissen. Das ist ja die Totalität und wir sind nicht die Totalität, demzufolge ist die Totalität unfassbar. Das heißt, wenn wir uns verstehen wollen, indem wir unseren Ort finden in dieser Totalität, dann müssen wir auch zwingend zugeben oder damit leben können, dass wir nicht alles wissen werden, dass unser Ort nur ein kleines Stück davon ist, was es in der Welt gibt, in dieser Totalität.
Die Welt als Ganzes ist also im wahrsten Sinne des Wortes unfassbar und birgt eine Unendlichkeit der Möglichkeiten, sie zu erkennen.
Und das ist doch sehr schön. Also es kann sein, dass manche sagen, warum machen wir das überhaupt? Warum gibt es dann Wissenschaften über Globalisierung, wenn wir keine empirischen Daten sammeln können, weil es sowieso diese Welt unfassbar und unendlich ist? Dann ist es alles umsonst gewesen, was wir hier machen. Und ich sehe es andersrum. Wenn meine Perspektive immer anders sein wird als deine, heißt es für mich, dass die Welt ein unerschöpflicher Gegenstand ist. Und das ist sehr schön.
Mehrsprachigkeit oder die Idee der Kopräsenz der Sprachen nimmt einen wichtigen Raum in transpazifischer Literatur ein.
Allein durch die Tatsache, dass die AutorInnen oft in mehreren Sprachen zu Hause sind, entsteht ein Nebeneinander der Sprachen.
Es ist normal, mehrsprachig zu sein. Ich habe ganz lange gedacht, normal ist, nur eine Sprache zu können oder mit einer Sprache aufzuwachsen. Aber das stimmt nicht. Nach diesem Forschungsprojekt konnte ich feststellen, nein, eigentlich sind die meisten mehrsprachig aufgewachsen oder vielleicht nicht unbedingt aufgewachsen, aber im Alltag begegnen uns vielen Sprachen. Also das ist für mich ein sehr wichtiges Erkenntnis gewesen damals. Weil diese Wörter wie Diversität oder Vielfalt oder so ist in aller Munde, nur das ist nichts Neues. Also wir waren immer schon vielfältig, wir waren immer schon mehrsprachig. Nur irgendwann haben wir angefangen, an diese Homogeneität zu glauben. Und das ist sehr künstlich und sehr ideologisch aufgeladen, würde ich so behaupten. Und deshalb ist es umso wichtiger zu wissen, nein, das ist nicht normal. Normal ist, viele Sprachen können und Migrationsgeschichte in der Familie zu haben. Das ist normal eigentlich.
Dass Menschen mit Migrationsgeschichte immer noch als die Ausnahme, die Abweichung von der Norm gesehen werden.
Dagegen setzt sich Poor Anwufu in ihrer Arbeit ein.
Das beste Beispiel ist Lateinamerika. Weil Lateinamerika, so wie ich aufgewachsen bin, wir glauben, dass wir zum Westen gehören, aber irgendwie doch nicht so ganz. Weil wir, Chile jedenfalls, wir sind kein reiches Land, Wir haben auch nicht die besten Unis, wir sind keine Weltmacht einfach. Und irgendwie doch denken wir, dass wir zu diesem Occidente, zum Westen oder zum Abendland gehören. Nur wenn das stimmt, dann sind Menschen wie meine Familie, deren Vorfahren aus anderen Ländern, aus nicht-europäischen Ländern herkommen, unsere Zugehörigkeit wird dann in Frage gestellt, von uns selber auch. Und für eine lange Zeit dachte ich, dass das normal war. Es ist in Ordnung, dass ich anders bin. Aber nach diesem Projekt, nach dieser Arbeit, konnte ich feststellen, der Westen oder das Abendland ist an sich eine Fiktion, ein Ursprungsmythos. Und dass es die Möglichkeit gibt, mehrere Ursprünge zu haben. Nur das lernen wir nicht in der Schule, leider. Es gibt viele von uns eigentlich, die nicht europäische Ursprünge haben. Und zwar gibt es uns seit Jahrzehnten. Das wusste ich nicht.
Unter anderem deshalb war die Romanistin mit ihrer Dissertation jetzt für den Better World Award 2023 nominiert.
Es ist auch normal, mehrere Ursprünge zu haben. Und es gibt nicht einen Ursprungsmythos, sondern es kann auch mehrere Mythen geben. Das ist sehr normal und sehr gesund. Und ich hoffe, dass wir verstehen, was diese Vielfalt bedeutet für unsere Identität und für unseren Ort in der Welt.
Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam.
Produziert von Speak Low im Auftrag der Innovativen Hochschule Potsdam.